Ich nehme euch gleich wieder hinein in unser Thema, Petrusbrief, Kapitel 1. Und wie wir schon gewohnt sind, wollen wir beten, weil wir nicht eine Routine an den Tag legen wollen, weil wir einfach dessen bewusst sind. Gott muss Gnade schenken. Und so erfahre ich, dass er bis jetzt unsere Gebete erhört hat und Gnade geschenkt hat, dass wir in einer guten Art und Weise auch über dieses Thema nachdenken und lernen. Und er soll uns weiter segnen. So stehen wir noch einmal auf. Und ich lade euch herzlich ein zum Gebet. Wie gut ist es, dass wir es so haben. Wir können uns treffen im Glauben eins, in Christus eins in dir, im Geist eins, unter dein Wort und durch dein Wort eins gemacht. Ich danke dir dafür, für dieses Privileg, für das Vorrecht. Jesus Christus, schenke, dass diese Stunde zur Erbauung dient, Stunde zur Kräftigung dient unseres Glaubens, zur Festigung unseres Glaubens, aber vor allem zur Erkenntnis deiner großen Gnade und deiner Herrlichkeit, deiner großen Herrlichkeit. Du bist es würdig. Wir wollen mehr und mehr deine Herrlichkeit sehen. Wie gut, dass du dich uns offenbart hast. Und so viel du uns offenbarst, da wollen wir treu sein und dem hinterhergehen, forschen, überlegen und suchen und ringen. Da, wo wir merken, wo du das verschließt, wollen wir nicht darüber hinausgehen, sondern wirklich in dem bleiben, was du uns offenbart hast. Gib Weisheit dazu, gib Fähigkeit dazu, leite durch den Heiligen Geist. Und meine Bitte, meine persönliche Jesus, das, was heute wir lesen und ich versuche zu lehren und auszulegen, Jesus, das, was von dir ist und in Übereinstellung mit deinem Willen und deinem Geist, möchte ich, dass du durch deinen Geist das in den Herzen der Zuhörer bestätigst, ihnen Freude, ihnen Glauben dadurch gibst, dass sie spüren, das, was von dir ist, Herr. Das ist etwas, was nur du wirken kannst. Und das kann man nicht erzwingen, das kann man nicht machen. Das kannst du nur du wirken. Und ich bitte dich aus Gnade, tu das aus Gnade, Jesus. Amen. Amen. Ich muss noch kurz meinen Arbeitsplatz irgendwie hier zurecht. Das rote Ding vor der Nase. 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Auch da werden wir nicht müde, die Schrift zu lesen. So möchte ich euch bitten, mit mir das aufzuschlagen. Ich lese die ersten zwei Verse zur Erinnerung und dann machen wir das, was wir vorhaben für heute. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Die Verse, der Einstieg, haben es in sich. An die Fremdlinge und an die Erwählten, das sind die zwei Begriffe, die uns als Christen, als Gemeinde kennzeichnen. Die Fremdlingschaft resultiert aus der Erwählung. Weil wir erwählt sind, sind wir Fremdlinge in dieser Welt. Wir wurden herausgewählt aus dieser Welt und Gott hat uns somit zu Fremdlingen gemacht. Das spüren wir, das spürt die Welt und das setzt Auseinandersetzungen frei, das setzt Konflikte frei. Was die Fremdlingschaft mit sich bringt, dazu werden wir im Laufe des Petrusbriefs mehr darauf eingehen, weil dieses Thema thematisiert er mehr. Aufgrund der aktuellen Ereignisse und der Notwendigkeit mache ich einen kleinen Schwerpunkt, eine kleine Tiefenbohrung auf diesen zweiten Wort der Auserwählung, um Klarheit darüber zu schaffen und auch einen Standpunkt zu geben. Ich fange jetzt mal persönlich, was glaube ich, was die Erwählung sagt, was die Schrift dazu sagt, was sagt die Schrift, in welchem Umfang lehrt sie das? Und ich bin mit euch seit einigen Bibelstunden da ja unterwegs und bereite euch da ein Stück weit vor, beziehungsweise denkt mit euch über diese Dinge nach. Bevor wir heute ins AT gehen und vom Alten Testament einige Bibelstellen uns anschauen, Begebenheiten anschauen, in denen das Thema vorkommt und somit uns anfangen, ein Bild zu schaffen, das die Schrift uns gibt. Ich verspreche euch, wir kommen heute an ein, zwei Stellen, die erschüttern mich in Mark und Bein. Und allein die Begebenheiten sind schon sehr, sehr wertvoll. Aber ich möchte euch unter uns als Ausrichtung bitten, Sprüche aufzuschlagen. Sprüche 25. Einfach als Ausrichtung, wie wir mit schwierigen Themen umgehen. Dass die Lehre der Erwählung ein schwieriges Thema ist, muss ich keinem sagen. Die Kirchengeschichte gibt Zeugnis darüber, dass das immer umstritten war und umkämpft war und es nicht für wenig Ärgernis brach. Ich habe einen lieben Bruder heute auf der Fahrt gesagt, als ich meine Abschlussarbeit am Bibelseminar Königsfeld geschrieben habe, habe ich über dieses Thema meine Abschlussarbeit geschrieben. Auf der einen Seite haben wir die Souveränität Gottes, auf der anderen Seite haben wir die Verantwortung des Menschen. Und wie kriegt man das zusammen? Kriegt man das überhaupt zusammen? Das hat mich schon sehr, sehr früh bewegt und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und unter anderem auch dann viel in der Kirchengeschichte geschaut und wie wurde dieses Thema gelehrt, welche Kontroversen gab es. Und vorgestern habe ich mal, das sind über 10 Jahre, habe ich die Arbeit wieder rausgeholt und sie gelesen. Und gedacht, okay, ist interessant mal wieder das zu lesen, was man da so geforscht hat und entdeckt hat. Manches vergisst man wieder. Und ich bin über einen Satz von Luther, über ein Statement wieder hängen geblieben, der damals in mir echt was ausgelöst hat. Er hat ja mit Erasmus von Rotterdam, der ein Humanist war, über dieses Thema sehr gestritten, wenn man das heute sagen würde, oder debattiert, theologische Auseinandersetzungen geführt. Wir haben Abhandlungen geschrieben und gegenseitig geschickt und versucht haben zu belegen und theologisch zu begründen. Und früher waren sie, man hat sie sogar als Freunde mal bezeichnet, Erasmus von Rotterdam und Martin Luther. Am Ende wurde es schwierig und unter anderem über diese Lehre. Warum ich das erwähne, aus zwei Gründen, weil ich die Haltung darin gut finde, die der Luther unter anderem in diesem Punkt und Standpunkt hat. Zum anderen, weil wir ja bald das Reformationsjahr begehen sozusagen. 500 Jahre, die Gemeinden bereiten sich vor in aller Form, das zu gedenken, nicht zu vergessen, was da entdeckt wurde. Und ich denke immer wieder daran, wir begehen dieses Jahr und denken an das, was da wieder entdeckt worden ist, das Evangelium. Und ich denke, wir sollten wissen eigentlich, was die Reformatoren gelehrt haben. Wir sollten wissen, für was sie gekämpft haben. Und als Erasmus von Rotterdam irgendwo mal nach den langen Auseinandersetzungen dem Luther geschrieben hat und sagt, Luther, ich glaube, diese Lehre ist nicht wert, darüber zu streiten. Ging es immer hin und her. Das klingt gut. Wisst ihr, was Luther gesagt hat? Luther hat zu ihm zurückgeschrieben und sagt, mein Freund, wenn du meinst, dass diese Lehre es nicht wert ist, darüber zu streiten, dann verlasse den Kampfplatz. Denn das ist ein Fundament für das Evangelium. Für ihn war diese, unter anderem diese Lehre, ein Grundpfeiler des Evangeliums, das für die Reformation stand. Und er sagte, wenn du meinst, es ist nicht wert, darüber zu diskutieren, zu arbeiten und zu reiten, dann sagt, dann verlasse den Kampf, dann geh aus dem Ring. Dann setz dich dahin. Aber kämpfen für das Evangelium, das wollte er. So leicht hat er sich nicht gemacht, aufgrund von Spannungen auseinander zu sagen, lassen wir es auch einfach. Es mag sein, dass es manche Lehren gibt, an denen man das so tun kann. Ein Kelch oder mehrere. So, Brot brechen oder schneiden beim Abendmahl. Versteht ihr, was ich meine? Wein oder Traubensaft? Dann sage ich, lasst uns den Kampfring verlassen. Es ist nicht wert, dass man die Gemeinschaft darüber zerstört. Aber das sind Punkte und ich möchte euch das zeigen. Die Lehre, da ist nicht eine Stelle, die das lehrt. Die Bibel ist voll davon. Das ist ein Grundverständnis unseres Evangeliums und was ich damit sagen, ist Gnade. Luther würde sagen, Gnadenwahl. Die Wahl Gottes in der Gnade, dich und mich zu retten, da hat was zutiefst mit dieser Lehre zu tun. Und von daher, es ist wert. Sprüche 25 soll uns aber gut ausrichten, wie wir mit diesem Thema gut umgehen sollen oder überhaupt das einordnen sollen. Sprüche 25, erstmal Vers 22. Ich hoffe, dass ich das richtig aufgeschrieben habe. Nein? Oh, ich habe mich verschrieben. Jetzt habe ich mich verschrieben. Ich finde sie und werde sie euch bringen. 26, wieso habe ich es nicht gefunden? Ich werde die Stelle euch noch, dann fangen wir das nächste Mal mit dieser Stelle an. Ich will aber schon mal sagen, dem Sinne nach, um was es geht. Der Sprücheschreiber sagt, dass Gott derjenige ist, der die Ratschlüsse schließt und in gewisser Weise verbirgt. Aber an uns liegt es, sie zu erforschen. Die Ratschlüsse sind bei Gott verborgen. Unsere Ehre liegt darin, sie zu erforschen, in ihnen zu suchen. Aber doch 25. Oh, Mensch, wieso habe ich 22 geschrieben? Jetzt habe ich's. Ihr seid aufmerksame Leser. Das freut mich sehr. Jetzt bin ich selbst gespannt. Ja. Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Es ist Ehre Gottes. Er wird darin groß, wenn wir merken, dass das, was wir glauben, nicht flach ist. Was wir glauben, ist nicht einfach mit unserem menschlichen Verstand zu analysieren und in Kategorien einzustellen und sagen, alles klar, alles ist logisch. Zack, 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 fertig. Es gibt Gott die Ehre, wenn wir über Dinge nachdenken müssen, wenn wir sie erforschen müssen, weil sie sind so tief. Sie sind so tief, das kannst du nicht einfach so mit deinem begrenzten Verstand geschwind so auffassen. Es bedarf der Offenbarung, es bedarf des Forschens, des Suchens und des Erkennens. Und das gibt Gott die Ehre. Vers 27, schaut mal. Zu viel Honig essen ist nicht gut. Und das Suchen von Ehre bleibt ohne Ehre. Unser Anliegen ist nicht nur, was uns gut tut, nur was uns gefällt, was süß schmeckt, was anders vielleicht die Ohren kitzelt oder die Zunge, sondern die Ehre liegt darin, das zu suchen, was Gott die Ehre gibt. Darin liegt unsere Ehre. Und selbst wenn es uns nicht, darf ich so sagen, vielleicht selbst wenn wir das essen, uns es süß auf unserer Zunge ist, aber wenn wir schlucken, es in unserem Bitter in unserem Magen wird. Wenn es um die Ehre Gottes geht, das ist das Ziel, seine Ehre in allen Dingen zu suchen. Auch eben in diesem Thema wollen wir diese Haltung haben. Vom Vorgehen ist Folgendes. Ich habe vor, jetzt mit euch zu starten. Wir gehen ins Alte Testament und explizit oder wir werden ein paar Dinge herausnehmen und uns schauen, was sagt das Alte Testament über die Erwählung. Zweitens, dann, wenn wir das getan haben, dann versuche ich so eine kurze Zusammenfassung. Ich habe da 1, 2, 3, 4 Punkte zusammen, die versuchen, eine Summe zu bilden. So, was sagt die Schrift über die Erwählung? Über diese Punkte möchte ich dann mit euch reden. Keine Angst, das sind nicht die 5 Punkte des Calvinismus. Und nachdem wir das gemacht haben, möchte ich doch noch ganz kurz darauf noch eingehen. Es gibt ja, wenn die Schrift das lehrt, und das lehrt sie, es gibt ja verschiedene Deutungen und Wegdeutungen. Wenn man damit nicht klarkommt, dann gab es schon immer Lösungen, wie kann man das ja aber anders erklären. Und da gibt es verschiedene Versuche, wie man diese Lehre der Erwählung, die ja in der Schrift steht, aber man muss ja irgendwie Rechenschaft geben. Man kann ja nicht sagen, nee, gibt's nicht. So gibt es verschiedene Deutungsversuche und die beginnen über Begriffe. Man begründet das mit der griechischen Sprache und löst das im Wohlgefallen auf und man begriff das mit der Logik des Menschen. Es gibt verschiedene Versuche und über die will ich kurz nachdenken, dass ihr, wenn ihr sie hört, ihr sie einordnen könnt und prüfen könnt. Passt das nicht? So von dem Vorgehen. Und wenn wir das fertig haben, ich hoffe nicht allzu lang, dann lassen wir das und dann gehen wir in den Petrusbrief, in dem Sinne, dann gucken wir uns, was ist die Vorkenntnis Gottes, was ist die Heiligung des Geistes und was ist die Besprengung des Blutes Jesu Christi und wie hängt das mit der Erwählung zusammen über das, was wir bis jetzt alles dann miteinander so verfolgt haben. Könnt ihr mir da so mitfolgen? Das ist so der Plan. Das ist der Plan. Wie auch immer das sein wird, ich bin selbst gespannt, was der Herr schenkt und wie lange er uns da jetzt Zeit dafür gibt. Wir starten. Ich möchte euch bitten, mit mir das Alte Testament aufzuschlagen. wir beginnen, dass wir mit der Feststellung und somit gleich in die einzelnen Kapitel, Kapitel 1, 1. Mose Kapitel 12. 1. Mose Kapitel 12. Die Menschheitsgeschichte, sowohl des Alten wie auch des Neuen Testaments, die Erlösungsgeschichte, der Heilsplan Gottes mit der Menschheit in seinem Sohn Jesus Christus, des Evangeliums, ist eine Erwählungsgeschichte. Das muss man erstmal wahrnehmen. Die Menschheitsgeschichte ist eine Erwählungsgeschichte. Das heißt, sie beginnt, dass Gott, die Bibel lehrt, das Alte Testament lehrt, ich werde es euch gleich zeigen, sie lehrt, dass Gott ein Volk erwählt, dass Gott Völker erwählt, dass er Gruppen erwählt, dass er Personen erwählt. Das ist, was wir gleich entdecken und ich hoffe, ihr im Einzelnen sehen werdet. Und dass er erwählt und in dem Sinne herausruft, herauswählt, in gewisser Weise selektiert und nicht allgemein einfach ruft und wer will, kann kommen und wer nicht will, kann nicht kommen oder braucht nicht kommen, sondern dass er wirklich herausruft bzw. herauswählt, eine Selektion macht. Und die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Selektion, eine Geschichte der Erwählung. Ich möchte so weit gehen oder so weit zurückgehen und starten bei Abraham. Kapitel 1. Mose, Kapitel 1, Vers 12, ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich fluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Auch wenn jetzt hier das Wort Erwählung noch nicht auftaucht, ich zeige es aber euch gleich. Hier ist die Geschichte der Erwählung Abrahams. Hier beginnt die Geschichte der Erwählung Abrahams und mit so Isaaks und damit auch des Jakobs und damit des Volkes Israels und damit so des Volkes Gottes. Beginnt hier. Aus den Nationen, Kapitel 11, ist die Geschichte Babels. Und sie wollen sich einen Namen machen. Gott verwirft sie. Und dann sagt er, nicht ihr macht euch einen Namen. Ich mache. Und dann er nimmt einen raus aus dieser ganzen verdorbenen Menschheit, die sich gegen Gott aufgelehnt hat, die Gott verworfen hat, in der Sprachverwirrung auf der Welt zerstreut hat. Und aus diesen Völkern nimmt er einen raus aus der Linie Sems und er nimmt einen aus der Linie Noahs und er nimmt einen aus der Linie Terachs, des Vaters, und er nimmt aber einen Abraham, nicht Lot, sein Neffen, nicht Haran, sein Bruder, nicht Terach, sondern er nimmt Abraham. Und er nimmt ihn aus den Nationen und ruft ihn raus und sagt, geh raus, sondern dich ab und werd ein Fremdling. Ab dem Moment beginnt die Fremdlingschaft, ab dem Moment, wo Gott Abraham erwählt aus den Nationen, beginnt die Fremdlingschaft. Dass die Bibel das als Erwählung versteht und sieht, schlag mit mir Nehemia. Nehemia Kapitel 9, Vers 7 auf. Nehemia 9, Vers 7. Ich lese vielleicht ab Vers 6, nehme ich mit hinein. Du, Herr, bist es. Du allein. Du hast den Himmel gemacht, die Himmel, der Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst alles lebendig und das Heer des Himmels wirft sich vor dir nieder. So, Vers 6 macht uns deutlich, wer ist Gott? Der Schöpfer. Der souveräne Schöpfer, der spricht und es wird nicht nur und er macht es lebendig. wie er will. Er stellt uns den souveränen Schöpfergott vor. Und schaut mal Vers 7. Du bist es, Herr, Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldäa herausgeführt hast. Das ist das Verständnis des Volkes Gottes, das Verständnis Nehemias. Gott, der souveräne Schöpfergott, der Herr der Herren, er ist es, der Abraham herausgewählt hat aus den Nationen und aus diesem Land der Nationen, als Ur der Chaldäa herausgeführt hat. Du bist es, der Abraham erwählt hat. So, die Geschichte Abrahams und somit die Geschichte unseres Glaubensvaters, die Geschichte der Rechtfertigung allein aus Glauben, die Geschichte des einseitigen Bundes, den Gott geschlossen hat, das heißt aus Glauben, nicht aus Werken, die ganze Geschichte des Bilden eines Volkes, das Gott gehört, die ganze Geschichte, wie Gott rettet, allein Kinder der Verheißung, das heißt aus Gott gezeugt, nicht aus eigener menschlichen Kraft. Die Geschichte des Glaubenslernens, all das ist die Geschichte, die beginnt mit der Erwählung einer Person, mit der Erwählung Abrahams. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ich es mal in einer Bibelstunde gesagt habe oder irgendeine Predigt, aber ich weiß, wir haben das im Hauskreis mal mit einigen Geschwistern durchgearbeitet. Als Gott Abraham gerufen hat, ist Abraham sofort gegangen, Freunde. So aufgestanden und sagt, jetzt gehe ich. Es hat gedauert. Es hat gedauert, bis Abraham losgegangen ist. Erst, die Bibel sagt, dass der Vater Abraham nahm und ins Land nach Haran brachte. Dort war der Bruder Haran, der übrigens auch so hieß wie die Stadt, dort starb erst der Bruder. Und dann spricht Gott noch einmal zu Abraham und sagt, komm. Und dann geht Abraham. Und verlässt er alles? Wen nimmt er mit? Lot. Wer war da? Neffe. Ja, aber das heißt doch, verlasse alles, oder? Erst musste der Vater ihn an der Hand nehmen. Dann musste erst der Bruder sterben und der Vater sterben, bevor er bereit war, weiterzuziehen. In der Zeit hat er sich in Haran großes Hab und Gut angeschafft. Dann zieht er mit Lot, und auch das ist etwas, was nicht unbedingt von Gottes Willen ist, zieht er los. Und dann weil sie groß geworden sind, sagt Abraham und Lot, wir müssen uns trennen. Und was macht Abraham? Ganz demütig, super Konfliktbewältigung. So, wir trennen uns. Such dir das Land aus, wo du hin willst, da gehst du hin und ich werde woanders hingehen. Nicht wenige gebrauchen das als das Vorbild für Konfliktlösung. Ganz demütig, voll demütig zu sagen, du, nimm das Bessere, ich ziehe den Kürzeren. Wow, Abraham. Was hat der Lot gewählt? Das Bessere. Aber was war das Bessere? Das war das verheißene Land. Und unmittelbar danach sagt Gott, Abraham, erheb deine Augen, schau dir das ganze Land an, dir geb's. Nicht Lot, dir. Gott erinnert Abraham, ich habe es dir versprochen. Gib nicht so schnell die Segenslinie auf. Und dann kommt Hungersnot. Und was macht Abraham? Voll des Glaubens bleibt er da und sagt, der Herr wird mich schon versorgen. Er geht nach Ägypten. Die Schwierigkeit ist, er bekommt Angst. Er denkt, meine Frau ist recht schön, die wollen bestimmt sie heiraten und dann werden sie mich bestimmt umbringen, weil die ist ja verheiratet. Also macht einen Pakt mit seiner Frau und sagt, Frau, bitte, bitte lüge, bitte sag nur eine Halbwahrheit, bitte lüge und heirate einen anderen, damit ich am Leben bleibe. Wenn ich das so ausdrücke. Wahnsinnsvorbild, oder? Wahnsinnsvorbild für Ehe, für Vertrauen, für Opferbereitschaft. Liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde, sich selbst aufopfernd. Was hat er gemacht? Die Frau, überlegt mal, damit er im Leben bleibt, war er bereit, dass seine Frau einen anderen heiratet. Hat das einmal gemacht? Zweimal gemacht. Neulich kam eine Schülerin von mir, sie muss jetzt die Bibel komplett durchlesen, war voll erstaunt. Oh, der hat ja zweimal das Ganze gemacht. Ja, zweimal. Das heißt, lernt er sofort, Nee, nebenbei, sein Sohn hat das Gleiche nochmal gemacht. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Warum sage ich das? Die Geschichte Abrahams ist nicht einfach eine Geschichte des Sieges. Abraham war so gläubig, war so treu, war so fleißig und hat so Gott vertraut in allen Dingen. Und Gott rechnet ihm das zur Gerechtigkeit. Wow, was für ein... Und Kinder, wir müssen so sein wie Abraham, unser Glaubensvater. Die Geschichte Abrahams sagt, wisst ihr, warum Abraham dahin gekommen ist, wo er ist, dass Gott sagt, das ist mein Freund? Wann hat er von ihm gefordert, diesen Glauben und Vertrauen an ihn zu beweisen? Er sollte seinen Sohn opfern. Wann hat er das tun sollen? Am Anfang, als er ihn bekam? Am Ende. Das heißt, Gott ging mit ihm einen langen Weg, wo er ihm den Glauben beibrachte. Wo er mit ihm Schritte für Schritte ging, Niederlagen mit ihm ging, wo er mir wieder sagte, okay, Freund, dann muss ich wieder helfen. Abraham gibt es hin, was macht Gott? Der Pharao kriegt voll auf den Deckel. Das darfst du nicht machen. Und der Pharao sagt, wie kannst du das nur tun? Wieso hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Ja, ich dachte, du bringst uns um. Darf ich nur nebenbei sagen, was für ein Verständnis Abraham von anderen Menschen. Das ist sehr rassistisch, würde ich sagen. Er kannte die Menschen nicht, aber bestimmt bringen sie mich um. Überlegt euch mal, ja? Und was hat Pharao gemacht? Hat ihn umgebracht. Der hat ihn beschenkt. Der hat ihm Hab und Gut ihm gegeben. Sagt, geh mit Gott, aber geh. Versteht ihr? Was für ein. Warum sage ich das? Es ist eine Geschichte der Erwählung. Wenn Gott Abraham nicht erwählt hätte, wäre er schon längst gestrauchelt. Er wäre nicht weit gekommen. Und immer wieder erinnert Gott ihn und sagt, ich habe dir etwas versprochen. Ich habe dir etwas verheißen. Ich habe dich erkannt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und ich sorge dafür, dass du ans Ziel kommst. Auch wenn es ein sehr, sehr, sehr langer Weg wird. Also ich würde sagen, Abraham musste Glauben buchstäblich lernen. Jetzt ganz ehrlich, mit diesem Abraham kann ich mich gut identifizieren. Das ist ein langer Weg. Ein langer Weg, um zu begreifen, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Und wir machen hier mal da, und dann sind wir da abgebogen. Und dann scheinen wir so, dann legen wir Gott Steine in den Füßen, auf den Weg. Aber er vermag uns immer und immer und immer wieder auf den rechten Weg zu bringen. Ja, das ist die Geschichte, unsere Geschichte, unseres Vaters Abrahams, beginnt mit der Auswahl, dass Gott ihn erwählt und sagt, du bist mein. Das ist, wir können nicht darüber nachdenken und dann später auch über Gemeinde und Gottes Volk, über Evangelium, allein aus Glauben, ohne das mit zu bedenken und ohne das zu berücksichtigen, ohne den Anfang darin zu kennen. Das beginnt hier. Das beginnt hier. Also, Gott erwählt Personen. Er erwählt Abraham. In Abraham. Gott erwählt Levi, Mose, Aaron. Er erwählt Jakob. All diese Dinge möchte ich kurz mit euch gehen. Lasst uns ein ich mache es folgendes. Ich mache chronologisch nach der Schrift. Geht mal mit ins vierte Buch Mose. Das vierte Buch Mose. Kapitel 16. Es ist ein Kapitel, das schon nicht ohne ist. Ist nicht ohne. Ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen. In 1. Korinther 10 sagt Paulus, alles, was damals Israel widerfahr unserem Vorbild, damit wir nicht die gleichen Fehler machen. Und in diesem Sinne möchte ich auch über dieses Kapitel mit euch nachdenken und gleichzeitig oder vor allem schauen, was hat das mit der Lehre der Erwählung zu tun. Kapitel 16, Vers 1. Es geht um diese Korach-Geschichte. Vielleicht hat der eine oder das andere schon gehört. Ich gehe das mit euch ein bisschen Abschnitt für Abschnitt mal durch. Und Korach, der Sohn des Jitzhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, und unternahm es, und mit ihm Datan und Abiram, entschuldigt, wenn ich den ganzen Namen nicht so richtig aussprechen kann, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens, und sie erhoben sich gegen Mose, 250 Männer von den Söhnen Israels, Fürsten der Gemeinde, Berufene der Zusammenkunft, namenhafte Männer. Beginnt sehr, sehr, sehr dramatisch, die Geschichte. Die Geschichte, Korach steht mit den, und dann die ganze Sippe dahinter. Er gehört zu den Führenden und der das Ganze vorangetrieben hat, und mit ihm 250 Männer und nicht irgendwelche Männer. Es waren Männer, die dem Volk Israel vorgestanden sind, die dem Volk Israel gedient haben, die eine Berufung hatten. Sie galten als Fürsten. Das heißt, nachdem Mose ja das Volk aufgeteilt hat, weil ihm die Aufgabe zu viel war, und er dann Abteilungen und immer kleiner, es gab immer welche, die einzelnen Gruppen vorstanden, die einzelnen Häusern vorstanden, Abteilungen vorstanden, so dass es überschaubar war. Und es gab eine Berufung für sie. Unter anderem aber auch zum Dienst an der Stiftshütte, für Dienst für Gott. Und hier haben wir welche, die aus dem Stamm Levi sind. In 5. Mose Kapitel 21 heißt das, dass Gott Levi und diesen Stamm erwählt hat. Aus allen Stämmen hat Gott gewählt und hat Levi gewählt. Warum? Damit sie diesen Priesterdienst ausüben. Damit sie vor Gott dienen, hat sie abgesondert, sie sollten nicht arbeiten, sie sollen nur für den Dienst am Tempel sein. Und man sollte dafür sorgen, dass sie genug zum Leben haben, aber ihr Dienst war der abgesondert und ein Dienst für Gott. Sie waren dafür berufen. Und das sind solche Männer, 250. Schaut mal Vers 3. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen: Genug mit euch. So. Denn die ganze Gemeinde, sie sind alle heilig. Und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Ich sage so, irgendwann mal hat ihnen ihr Dienst nicht gereicht, den sie ausüben sollten. Irgendwann mal hat ihre Berufung ihnen nicht gereicht. Und irgendwann mal wurden sie neidisch auf Mose und Aaron und haben gesagt, was bildet ihr euch ein? Denkt ihr, seid die einzigen Heiligen? Dass Aaron und Miriam so einen Versuch schon mal unternommen hatten, ist uns nicht unbekannt. Und eigentlich weiß man, wie Gott darauf reagiert hat. Der Punkt ist hier, 250 Männer wägeln einen Riesenaufstand auf und sagen: Freunde, wir sind alle heilig. Darf ich so sagen? Wir sind alle Priester. Das allgemeine Priestertum. Also überhebt euch nicht übereinander. Ihr seid nicht mehr wie wir. Der Herr ist überall und er ist mit uns genauso wie mit euch. Er ist mitten in der Gemeinde. Es gibt keine Bevorzugung von euch. Vers 4. Als Moses hörte, fiel er auf sein Angesicht. Und er redete zu Korach und zu seiner ganzen Rotte und sagte: Morgen wird der Herr erkennen lassen, wer ihm gehört. Sehr wichtig. Morgen wird der Herr erkennen lassen, wer ihm gehört. Nicht nur, wer ihm dienen darf, sondern wer seins ist. Und jetzt lest weiter. Wer der Heilige ist, das heißt, wer ist der Geheiligte? Wer der Heilige ist, dass er ihn zu sich nahen lasse, und wenn er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Nicht jeder konnte Gott in dieser Weise dienen, nicht jeder konnte den Priesterdienst ausüben, sondern nur die, die von Gott erwählt sind. Und die Männer sagten: Was bildet ihr euch ein, dass nur ihr das tut? Wir sind auch Heilige, wir können Gott auch dienen. Und Mose sagt: Morgen wird der Herr zeigen, wer ihm gehört, wer ihn in diesen Dienst gestellt hat und wen Gott erwählt hat. Darf ich an dieser Stelle kurz etwas einfügen? vielleicht an dieser Stelle schon, weil Erwählung ist eine Erwählung zum Dienst. Es gibt keine Erwählung in luftleeren Raum. Eine Erwählung ist immer eine Erwählung zum Dienst. Und dienen darf Gott der, der heilig ist. Sonst kann man Gott nicht nahen. Und der ist heilig, der ihm gehört. Sonst wird er nicht heilig. Und Gott erweist das. Gott erweist das. Also Erwählung ist eine Erwählung zum Dienst. Und jetzt eine Sache. Manche Brüder im Herrn lösen das Problem der Erwählung auf folgende Art und Weise. Denn sie sagen, die Bibel lehrt zwar die Erwählung, aber die lehrt immer nur die Erwählung zum Dienst. Und damit hat sich das erledigt. Das heißt, die Erwählung, das Thema ist nur zum Dienst. Klar, Gott hat einen Paulus zu einem Dienst erwählt, einen Moses zu einem anderen Dienst und einen Propheten zu einem anderen Dienst. Und mich hat er nicht zu einem Dienst erwählt. Damit komme ich klar. Aber Rettung hat nichts mit Erwählung zu tun. Die Erwählung hat immer nur was mit dem Dienst zu tun, aber nichts mit der Rettung zu tun. Das ist eine Art, dieses Dilemma zu umgehen, weil man sagt, guck mal, wo die Erwählung auftaucht, da taucht auch der Dienst auf. Darf ich eine Frage stellen? Kann jemand Gott dienen, der nicht gerettet ist? Geht das? Die ganze Geschichte Israels ist eine Geschichte der Erwählung, beginnend mit Abraham. Und ich werde mit euch durch die Psalmen gehen und Jesaja und all diese Dinge und mit euch das anschauen. Wie beginnt die Geschichte Israels, der Erwählung? Was tut Gott mit Israel? Wo beginnt eigentlich Israel als Nation wahrgenommen zu werden und tritt an die Tagesordnung? Nee. In dem Sinne als Volk. Auszug aus Ägypten. Da wurde es zu einer großen Nation. Und wie beginnt die Geschichte des Dienstes, dass sie Gott, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Erinnert euch an Haggai. Wir sprachen darüber. Wir sind gerettet zum Dienst. Die Geschichte beginnt, Gott rettet das Volk aus der Sklaverei. Er rettet sie aus der Gefangenschaft. Warum rettet er sie? Weil er sie erwählt hat. Ich werde euch die Stellen gleich lesen. Wir kommen gleich im 5. Buch Mose und dann werden wir die gleich lesen. Der Punkt ist, es gibt keinen Dienst ohne Rettung. Das heißt, wenn Gott zum Dienst erwählt, dann schließt das die Rettung mit ein. Oder andersrum, ohne Rettung gibt es keinen Dienst. Man kann nicht sagen, wir lösen das Dilemma der Erwählung, weil wir einfach sagen, ich habe einfach nur immer zum Dienst erwählt und fertig. Das ist viel zu kurz. Erwählung schließt die Rettung mit ein. So, hier das Dilemma und Mose sagt, Gott wird zeigen, wen er erwählt hat. Ihr meint, ihr seid genauso wert, ihr meint, ihr seid erwählt. Und Vers 7 oder Vers 6, tut dies, nehmt euch Feuerbecken, Korach und seine ganze Rotte und tut morgen Feuer hinein und legt Räucherwerk darauf vor dem Herrn. Dieses Räucherwerk, das sind die Gebete. Das ist ein Bild für die Gebete. Also sie sollen vor Gott treten, vor Gott einstehen und vor Gott für das Volk bitten. Und die Frage ist jetzt, wird Gott auf ihr Gebet hören? Wir wissen, auf wessen Gebet Gott hört. So, wird Gott ihr Gebet annehmen? Können sie sich in dieser berufenen Funktion als Heilige vor dastehen? Wird Gott sie annehmen, wird er auf ihre Gebete hören. Also soll sie das Räucherwerk nehmen. Und es soll geschehen, der Mann, den der Herr erwählen wird, der sei der Heilige. Den der Mann erwählen wird, der sei der Heilige. Genug mit euch. Darf ich so sagen, ich habe die Schnauze voll. Ich habe genug von diesem, wer ist der Oberste, wer hat das Sagen, wer. Ich bin satt davon. Der Herr soll endlich mal zeigen. Mose sagt, wir werden sehen. Vers 9. Ist es euch zu wenig, dass Gott Israels euch aus der Gemeinde Israel ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr Dienst an der Wohnung des Herrn ausübt und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen, dass er dich und all deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir hat hinzunahen lassen. Und ihr trachtet auch noch nach dem Priesteramt? Wieso seid ihr nicht mit dem zufrieden, was euch Gott gegeben hat? Wieso spielt ihr euch auf? Darum seid ihr es, die ihr sich zusammenrottet. Und du und deine ganze Rotte gegen den Herrn. Denn Aaron, was ist er, dass ihr gegen ihn murrt? Ihr kämpft nicht gegen Menschen, ihr kämpft nicht gegen mich, nicht gegen Aaron. Ihr kämpft gegen Gott. Denn Gott erwählt, Gott beruft und setzt ein. Er heiligt, wen er will. Was hat Aaron damit zu tun? Hat er sich das Amt selbst genommen? Hat Aaron sich zum Priester gemacht? Hat Aaron gesagt, oh Mose, war schon gut, dass du was, aber ich will auch was haben. Komm, ich will wenigstens Priester sein, wenn du hier der Führer bist. Aaron hat sich selbst das Amt nicht gegeben. Niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern es wird berufen, es wird erwählt. Vers 12. Und Mose sandte hin und Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, zu rufen. Aber sie sagten, wir kommen nicht hinauf. Es ist zu wenig, dass du uns aus einem Land, das von Milch und Honig überfließt, rübergeführt hast, um uns in die Wüste sterben zu lassen. Willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Du hast uns keineswegs in ein Land gebracht, das voll Milch und Honig überfließt. Du bist ein Lügner. Es ist genug, wir wollen nicht zu dir kommen. Du stehst nicht zu deinem Wort. Du versprichst etwas und hältst diese Dinge nicht. Du hast uns das Gute genommen und uns das Böses gebracht. Vers 15. Da wurde Mose sehr zornig. So kennen wir diesen Mann eigentlich nicht, gell? Aber es sei, da ist Geduld echt am Ende. Da wurde der Mose sehr zornig und sprach zu dem Herrn. Und das ist jetzt wichtig. Er sprach zu wem? Zu Datan, sprach er zu Abiram, sprach er zu Korach oder, jetzt ist wichtig, jetzt spricht er zum Herrn und sagt Folgendes. Wende dich nicht zu ihrer Opfergabe. Nicht einen einzigen Esel habe ich von ihnen genommen und keinen einzigen unter ihnen ein Leid getan. So bitte, stell dich nicht zu ihnen. Ich habe nichts von ihnen, ich habe nichts verbrochen. Ich habe nichts verbrochen. Weder mich bei ihnen bereichert, noch irgendeinen Leid zugetan, bitte stell dich nicht. Wem sagt das nicht? Ihnen ins Gesicht. Nur nebenbei, und das wirklich, wenn wir die Psalmen lesen, haben viele Christen Schwierigkeiten mit den sogenannten Rachepsalmen. Aber ich sage, wie können wir als Christen solche Psalmen, deswegen umschifft man gern solche Psalmen, vernichte meine Feinde und so. Guckt mal, an wem sich der Psalmist wendet. Und nicht oft sind das die Gebete Jesu nebenbei. An wen wendet er sich? An die Feinde? Wünscht er ihnen, ich wünsche dir, dass Gott dich vernichtet, Verderben bringt. Er wendet sich zum Herrn. All diese Psalmen und all die Gebete, die bringt er vor den Herrn. Er bringt sie nicht gegen die Menschen, die ihn verfolgen und sagen, ich wünsche dir den Tod. Versteht ihr, was ich meine? Ich denke, das ist die richtige Haltung damit. All den Kummer und all die Bitterkeit und all den Zorn und all das Gott zu bringen und nicht die Menschen auszulassen, Gott zu bringen. Und sein ist die Rache. Sein ist die Rache, spricht der Herr. Mose bittet und sagt, oh Herr, nee, stell dich nicht zu ihnen. Vers 16. Und Mose sagte zu Korach, du und deine ganze Rotte, ihr sollt morgen vor dem Herrn erscheinen, du und sie und Aaron. Und nehmt jeder sein Feuerbecken und legt Räucherwerk darauf und bringt jeder sein Feuerbecken da von dem Herrn. 52 Feuerbecken. Du und Aaron, jeder sein Feuerbecken. Und sie nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer darauf und legten Räucherwerk darauf. Und sie traten hin an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Und Mose und Aaron und Korach versammelte gegen sie, die ganze Gemeinde, an den Eingang des Zeltes die Begegnung. Da wurden die Buschtrommeln getrommelt. Und jedermann wurde aufgefahren. Gegen Mose und Aaron. Die ganze Gemeinde Israel stand jetzt da. Und murrten gegen die. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, sondert euch ab, aus der Mitte dieser Gemeinde. Ich will sie in einem Augenblick vernichten. Und sie fielen auf ihre Angesichter und sagten, Gott, du Gott des Lebensgeistes, alles Fleisches, ein einziger Mann sündigt und du wirst die ganze Gemeinde zürnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu der Gemeinde und sprich, entfernt euch ringsum von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams. Und was danach geschieht, wissen wir. Die Erde geht auf und die ganze Korachsrotte verschlingt die Erde. Verschlingt sie. Gericht, Gericht. Gott stellt sich dazu. Liebe Geschwister, wenn Jesus, auf deren Mose Vorbild war und Vorläufer, nicht für uns beim himmlischen Vater nach jeder Gemeindestunde bitten würde, nach jeder Versammlung eintreten würde, wäre es mit uns gar aus. Da würde die Erde aufgehen und wir wären alle da drin. Da würde er zürnen. Wie herrlich, dass wir einen Fürsprecher haben, oder? Der sagt, du hast doch da ein Volk, du wirst doch nicht wegen dieser Sünde sie vernichten. Du wirst sie doch nicht vernichten. In der Geschichte, dieser Korach-Geschichte, abgesehen davon, für mich ist es eine prägende Geschichte, die viel für uns als Gemeinde zu Lektionen beiträgt. Aber der Punkt ist der, Gott erwählt und er lässt sich nahen, die er will. Und da können sich der Mensch aufspielen und sagen, wer bist du? Wieso darfst du? Wir sind alle gleich. Jeder darf. Nee. Die Gott erwählt. Auf welcher Grundlage macht er das? Geht mal mit mir ins 5. Buch Mose, Kapitel 7. Oder Kapitel 4 zuerst. 5. Buch Mose, Kapitel 4. Liebe Geschwister, wir machen immer wieder die gleichen Fehler, weil wir die Geschichte vergessen. Gottes Geschichte, die Gemeindegeschichte der Gemeinde. Tun wir gut daran, solche Geschichten, die uns als Vorbild geschrieben sind, zu bedenken. Das ist Kapitel 4, 5. Buch Mose. Und nun Israel, höre auf die Ordnung des Herrn. Das ist Schema Israel. Und dass du es tust, alles, was Gott jetzt lehrt. Und in Kapitel 5, Vers 4, Entschuldigung, in Kapitel, nein, habe ich Kapitel 5 gesagt? 4, vielen Dank, Kapitel 4, Vers 37. Kapitel 4, Vers 37. Heißt folgendes. Und weil er deine Väter liebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt. Zwei Dinge. Auf welcher Grundlage erwählt Gott? Auf welcher Grundlage handelt Gott? Auf welcher Grundlage rettet er? Hier ist die Rede von Israel. Mose wiederholt und erinnert die zweite Generation, die erste ist in der Wüste gestorben, er erinnert sie an die Verheißungen Gottes, er erinnert sie an ihre Berufung, er erinnert sie, warum Gott sie rausgeführt hat, warum er sie gerettet hat und unterweist, damit sie wissen, wer sie sind, ihre Identität kennen. Und dann spricht er und sagt, und weil er deine Väter geliebt hat, weil er sie geliebt hat, welche Väter? Abraham, Isaac, Jakob. Weil er sie geliebt hat, nicht weil sie gut waren, weil sie es wert waren, weil sie nie Fehler gemacht haben, weil sie fleißig waren, sondern weil er sie geliebt hat. Die Grundlage der Erwählung ist Liebe. Liebe wählt. Wer von euch ist verheiratet? So, wisst ihr, dass ihr alle mal euren Partner erwählt habt? Ihr habt alle mal gewählt, oder? Oder ihr wurdet gewählt. Gibt's auch. Aber da bei der ganzen Heiratsgeschichte und Liebesgeschichte, wie sie auch sein mag, da gibt es viele Nuancen, ist eine Geschichte der Erwählung, oder? Eine Geschichte der Erwählung. So. Vielleicht war das so, ich weiß es nicht. Als ich die Lilly gewählt habe, gut, bei mir verstehe ich es ehrlich gesagt, kam keine einzige Frau zu mir und sagte, das ist aber ungerecht. Wieso hast du mich nicht genommen? Wieso wählst du sie und nicht mich? Bin ich denn weniger wert? Bin ich dich nicht hübsch genug für dich? Wie gesagt, das lag vielleicht an mir. Oder habt ihr das erlebt? Man feiert Hochzeit, man feiert die Liebe und man feiert die Wahl. Er hat mich gewählt und sie hat mich gewählt. Und man sagt nicht, das ist aber eine ungerechte Feier, denn damit, mit der Wahl des einen, hat er alle andere ausgeschlossen. Da gehe ich nicht hin. Das ist ungerecht. Die Liebe ist Liebe. Und die Liebe wählt. Die Liebe wählt. Oh, wie gut. Und schaut mal, mit was wird aber Jesus und die Gemeinde verglichen? Mit einer Braut, die er sich gewählt hat und ein Hochzeitsmahl mit ihr feiert. Und warum macht er das? Aus Liebe. Weil sie so viel wert war? Nochmal, wenn es an uns, an dem Volk und an der Braut liege, würde die Erde aufgehen und die Hölle wird sofort uns kriegen. Sofort. Er tut es aus einem einzigen Grund nicht. Liebe. Aus Liebe. Ja, aber irgendwo muss doch die Liebe begründet sein. Nein. Aus Liebe. Das ist das Geheimnis Gottes. Denn Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe von seinem Wesen. Und jetzt schaut mal, die Liebe, die wir so besingen, die Liebe, die wir so schätzen, Gott ist die Liebe. Wir singen das Lied, ein schönes Lied. Das war jetzt gerade nicht die Melodie übrigens, gell? Aber dass Gott aus Liebe wählt, das widerstrebt uns. Das widerstrebt uns. Hier heißt Vers 37, und weil er deine Väter geliebt, das ist die Begründung, weil er sie geliebt hat und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat. Zuerst kommt was? Liebe. Danach kommt was? Und dann kommt was danach? Er sie erwählt hat. Hat er dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt? Was kommt danach? Rettung. Weil er dich geliebt hat, hat er dich gewählt und weil er dich gewählt hat, hat er dich gerettet. Geht mal mit dem Kapitel 7. Jetzt wird es vertieft. Jetzt wird das Ganze vertieft. Ja, warum hat Gott denn sie geliebt? Hat er sie angeschaut, oh Mensch, du siehst besonders gut aus. Oh, so eine Hübsche, so ein Hübscher oder so viel Talente und Fähigkeit oder... 5. Mose, Kapitel 7. Vers 6. Freunde, hier gründet sich die Theologie und das Verständnis der Erwählung von Apostel Paulus. Denn all das, was er später im Epheserbrief oder im Römerbrief oder in anderen Briefen schreibt, hat Ursprung hier drin. Sein Verständnis von Volk, sein Verständnis von der Souveränität Gottes, von der Erwählung. Ich lese Vers 6. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk, denkt daran, wenn wir in etwas Petrusbrief, in einem Jahr nochmal dran, wenn wir dann beim heiligen Priestertum sind. Du bist mir ein heiliges Volk, ein heiliges Volk, dass du ihm zum Volk sein, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, auserwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. So, was sagt Gott? Da gibt es wie viele Völker? Viele. Und aus diesen allen Völkern erwählt sich Gott wie viel? Ein Volk. Das ist Erwählung. Das ist, er nimmt sich aus vielen und macht sich ein Volk. Macht er sich viele Völker? Er macht sich ein Volk. Warum? Damit sie für ihn zum Eigentum, ihm gehören, ihm allein, niemanden anders. Meine Frau, meine Braut. Und ich bin ein sehr eifersüchtiger Gott. Weh. Weh, jemand tastet sie an. Was passieren kann oder die Drohung, guck mal bei Abraham an. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern. Das heißt, Gott erwählt sich ein Volk nebenbei. Das ist ja herrlich, gell? Er erwählt sich ein Volk aus allen Nationen. Das ist Matthäus 28, geht hin in alle, zu allen Nationen. Warum? Damit sich Gott aus all diesen Nationen ein Volk macht. Und jetzt, wer sind die? Wer sind diese? Warum? Wen sucht er? Wen wählt er? Wen wählt er zu seinem Volk? Ja, nur die Besten, nur die Edelsten, die aus dem Blauen geblüht sind, die super fromm sind, die einen Eifer haben, die einen Glauben besitzen. Nicht, weil ihr mehr wert als die Völker, hat dich Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er ein Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Das, was im Kapitel 4 wird hier vertieft. Warum? In was liegt Gottes Wahl? Ja, Gott wusste halt im Voraus, dass jemand, weil das Volk Israel voll gut sein wird. Er wusste, die werden heilig sein. Die werden die Gebote halten, werden sich für Gott entscheiden und nur für ihn leben, werden die Götzen verwerfen, werden nie gegen ihn rebellieren. Das wusste er. Und weil er das wusste, hat er sich vor Grundlegung für sie entschieden und hat sie gerettet aus Ägypten. War das so? Wenn das wäre, was wüsste er von diesem Volk? Es gibt keinen Grund. In ihnen ist nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, nicht einer. Da ist keiner, der nach Gott sucht, nicht einer. Der einzige Grund, ihr seid nicht mehr wie die anderen. Im Gegenteil, viel geringer. Viel geringer. Der einzige Grund, warum ich euch erwählt habe, warum? Aus Liebe. Aus Liebe. Freund und Freundin, magst du diese Lehre nicht? Dann musst du darüber nachdenken, ob du die Liebe auch mal nicht magst. Denn die Bibel bringt diese Dinge zusammen. Gott liebt dich. Und darum hat er dich erwählt, weil er dich liebt. Du bist erwählt, weil er dich liebt. Und er liebt dich und deswegen hat er dich erwählt. Hat eine Wahl für dich getroffen. Ich fühle mich, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Und der Grund liegt nicht in uns. Und wenn wir dann bei Paulus sind oder in all den Briefen, nur jetzt spontan, ganz schnell, 1. Korinther Kapitel 1. Wen hat Gott auserwählt? Das Törichte der Welt. Das Nichts ist, damit er das, was ist, zunichten mache. Wen hat er das Schwache dieser Welt? Das ist hier. Hier ist es begründet. In 5. Mose Kapitel 7. Gott sucht sich nicht das Beste aus. Seine Motivation ist nicht die Leistung. Die Wahl hängt nicht von deiner Leistung, von deinem Werk ab. Die Wahl liegt in der Liebe begründet. Ist das gut? Ist das gut? Und damit sind wir automatisch bei der Gnade. Automatisch bei der Gnade. Die Zeit ist rum. Wir gehen nächsten Mittwoch von David in die Psalmen, von Psalmen in Jesaja. Dann streifen wir sogar das Kapitel 65. Im Jesaja-Buch, wo der Löwe und der Wolf bei dem Lamm liegt und all diese Dinge. Und da hat es dann auch nichts mit Erwählung zu tun. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir ins Neue Testament und schauen, wie das Neue Testament das Alte Testament verarbeitet, beziehungsweise diese Lehre dort aufgefasst. Was nehmen wir heute mit, Freunde, mit Luther zu sprechen? Den Kampfplatz verlassen wir nicht so schnell. Wisst ihr warum? Weil von daher wir die Liebe Gottes anfangen zu begreifen. Dass er uns bedingungslos geliebt hat. Nicht, weil wir mehr wären wie die anderen. Oh, das ist in Gott selbst. Weil er hier sein Wesen offenbart. Sein Wesen offenbart. Ich freue mich auf die Hochzeit, an dem wir nebenbei diesen vierten Kelch trinken werden. Aber das ist, ja, ich freue mich drauf. Ich möchte beten. Aus tiefstem Herzen will ich dir danken, dass du mich gewählt hast, weil das deine Liebe zu mir zeigt. Ich spüre sie, ich greife sie, ich erfahre sie und ich bete dich an dafür. Ich danke dir vom tiefsten Herzen dafür. Ich kenne, was ich über mich kenne, das reicht schon, dass ich eigentlich weiß, wer ich bin und dass es keinen Grund in mir gibt, mich zu lieben, mich anzunehmen, mich zu retten. Du kennst weit mehr als das, was ich über mich weiß. Die Abgrundtiefen des Fleisches und der Verdorbenheit. Das, was ich kenne, stößt schon ab. Wie viel mehr das, was ich noch nicht kenne, müsste abstoßen. Und trotzdem liebst du mich. Und trotzdem willst du mich. Ich preise dich dafür und danke dir vom tiefsten Herzen und will dir sagen, ich liebe dich auch. Ich bitte dich, Jesus, offenbare uns deine Liebe, offenbare es meinen Geschwistern, offenbare uns aus der Gemeinde, dass wir in Anbetung kommen, dass wir in die Ruhe hineinkommen, dass wir in die Dankbarkeit hineinkommen, weil wir wissen von dir erwählt, weil du uns geliebt hast. Deine Gemeinde ist eine erwählte Gemeinde. Geliebte Gemeinde, Jesus, lass dein Wesen der Liebe in uns spüren, groß werden, dass wiederum wir das in dieser Welt, dieses Zeugnis davon geben können, von dieser großartigen Liebe des Vaters zu uns in Jesus Christus. Wir wollen nicht schweigen, wir wollen nicht Menschen fürchten, dich, du bist es wert, Jesus. Amen.